ARD.
If they will cut, I think we will lose. Of course, anyway, we will stay, we will fight. We have our production, but it's not enough to prevail. And I think it's not enough to survive.
Wenn Sie, die USA, die Hilfen einstellen, dann werden wir verlieren, denke ich. Wir haben unsere eigene Produktion natürlich, aber das ist nicht genug, um zu überleben. So der ukrainische Präsident Zelensky auf Fox News zu Waffenlieferungen. Dazu kommen wir gleich.
Die USA liefern der Ukraine weitere Waffen, und zwar Antipersonenminen. Die sind völkerrechtlich geächtet.
Der russische Geheimdienst FSB meldet die Festnahme eines Mannes aus Hamburg. Er soll mit Sabotageabsichten nach Kaliningrad gereist sein.
China weist jeglichen Verdacht im Zusammenhang mit den beschädigten Ostseekabel zurück. Auch Russland bestreitet eine Verwicklung.
Und im Gazastreifen hungern die Menschen, während bewaffnete Banden Lebensmittellieferungen systematisch überfallen und plündern. Hallo, ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Und bei mir ist heute Constanze Semidey aus der Nachrichtenredaktion.
Hallo.
Wir starten mit dem Krieg in der Ukraine und schauen zunächst mal auf die Situation an der Front. Wie ist die Lage für die ukrainische Armee?
Ja, die Lage ist nicht gut. Das Militär ist extrem unter Druck. Der Generalstab in Kiew hat in seinem aktuellen Lagebericht 130 Zusammenstöße gemeldet mit der russischen Armee. Die meisten im Südosten bei Pokrowsk und an der Grenze zwischen den Gebieten Donetsk und Saporischschja. Verantwortlich für die schwierige Lage gemacht werden immer wieder von der Ukraine die nicht ausreichenden Waffen- und Munitionslieferungen des Westens.
Gestern hat ja die Ukraine zum ersten Mal mit weiterreichenden Attackams auf russisches Gebiet geschossen. Das sehen einige mit Bauchschmerzen wegen einer möglichen Eskalationsgefahr. Die USA haben sich kurz vorher entschieden, die Reichweitenbeschränkung aufzuheben. Nimmt die Unterstützung jetzt zu, auch mit bislang umstrittenen Waffen?
Es sieht so aus, als ob immer mehr Beschränkungen fallen. Das amerikanische Verteidigungsministerium hat jetzt bestätigt, dass die USA nun auch Antipersonenminen an die Ukraine liefern. Bisher waren es nur Panzerminen. Das liegt an der veränderten russischen Taktik, sagt US-Verteidigungsminister Austin. Der Vormarsch wird nach seinen Worten von Bodentruppen vorangetrieben, nicht mehr von Panzereinheiten.
Und ist das jetzt ungewöhnlich? Warum ist das so ein Thema?
Naja, Antipersonenminen, also Landminen, sind völkerrechtlich geächtet. Auch die Ukraine hat den entsprechenden Vertrag dazu ratifiziert. Diese Minen gelten als besonders heimtückisch und gefährlich für die Bevölkerung. In einem Zeitungsbericht heißt es, und das Pentagon hat das auch bestätigt, dass die USA die Minenlieferung mit Auflagen versehen hat.
Und welche sind das?
Die Ukraine darf sie nur auf dem eigenen Staatsgebiet und dann auch nur im Osten einsetzen und nur in wenig besiedelten Gebieten. Und die Minen sind wohl so eingestellt, sagen die Amerikaner, dass sie sich nach einigen Wochen oder Tagen selbst zerstören oder nur eine begrenzte Batterieladung haben. Das soll die Gefahr für Zivilisten zumindest verringern.
Ja, aber es klingt trotzdem gefährlich.
Ja, und die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch hat auch schon reagiert und von einer verheerenden Entwicklung gesprochen.
Die Ukraine ist auf Waffen aus dem Ausland angewiesen. Wir haben es gerade gehört. Präsident Zelensky hat bei Fox News gesagt, wenn die USA ihre Lieferungen einstellen, dann werde das Land den Krieg verlieren. Die eigene Waffenproduktion reiche nicht aus.
Das sind halt alles so Worte in Richtung des künftigen Präsidenten Trump. Die Sorge, dass die neue US-Regierung ab Ende Januar die Hilfen massiv zurückfährt oder ganz einstellt, die ist groß. Mittlerweile geht es auch immer wieder um Gebiete, die den Russen überlassen werden könnten. Ein Thema, das bislang tabu war, kann man sagen. Zelensky hat im ukrainischen Parlament eine vage Äußerung gemacht. Er hat gesagt, vielleicht muss die Ukraine jemanden in Moskau überleben, um ihre Ziele zu erreichen, um dann das gesamte Staatsgebiet wiederherzustellen.
Das klingt irgendwie nach einem vorübergehenden Gebietsverzicht. Wie muss man das verstehen?
Es könnte zumindest die Bereitschaft bedeuten, den Krieg entlang der Frontlinie einzufrieren, ohne dass die Ukraine juristisch Gebiete an Russland abtritt.
Ja, und was sagt Russland dazu?
Der Kreml hat natürlich auch gleich reagiert. Sprecher Peskow hat gesagt, einfrieren sei aus Sicht von Putin keine passende Option. Es kommt aber wohl darauf an, in welchem Zustand eingefroren wird. Man sei zumindest offen für Verhandlungen mit Donald Trump über eine Feuerpause.
Eine andere Nachricht hat mich heute auch aufhorchen lassen, und zwar die Meldung über einen Hamburger, der in Russland festgenommen wurde. Was hat es denn damit auf sich?
Laut dem russischen Geheimdienst FSB ist ein Mann, Jahrgang 1967, bei seiner Einreise nach Russland festgenommen worden. Er soll im Auto flüssigen Sprengstoff dabei gehabt haben, einen halben Liter in einer Shampooflasche versteckt. Das Auswärtige Amt in Berlin hat erklärt, dass der Fall bekannt sei. Der Mann wurde demnach schon im Oktober festgenommen. Man stehe mit den russischen Behörden in Kontakt.
Oha, und der kommt aus Hamburg.
Ja, dort hat er zumindest zuletzt gelebt. Der FSB wirft ihm vor, den Auftrag eines Ukrainers auszuführen, der auch in Hamburg lebt. Dem SFB zufolge ist der Mann von Polen aus nach Kaliningrad eingereist, um Sabotageakte an der Infrastruktur zu verüben. Das soll er schon im März gemacht haben, so heißt es aus Russland. Da soll der Mann in eine Explosion an einer Gasverteilstation verwickelt gewesen sein.
Kaliningrad, das ist die russische Exklave ohne Landverbindung nach Russland zwischen Litauen und Polen, beides NATO-Staaten, also ein Gebiet mit Spannungen.
Der Geheimdienst hat da auch schon mehrere Festnahmen wegen Sabotage gemeldet.
Ja, Stichwort Sabotage. Vor 2 Tagen sind Schäden entdeckt worden an einem Untersee-Ostsee-Kabel zwischen Finnland und Deutschland und an einem zwischen Schweden und Litauen. Weiß man da jetzt mehr? Da wurde ja auch von möglicher Sabotage gesprochen. Aber sicher war das noch nicht, oder?
Nein, sicher ist das auch immer noch nicht. Aber es ist wohl sehr wahrscheinlich, sagen Experten. Ein chinesisches Schiff, die Yipeng 3, hat jetzt die Passage durch die Ostsee unterbrochen und liegt im Meeresgebiet zwischen Dänemark und Schweden vor Anker. 2 dänische Militärschiffe sind bei dem Frachter. Sicherheitsbehörden war das Schiff aufgefallen, weil es sich Anfang der Woche in der Nähe dieser beschädigten Kabel befand. Das hat eine Analyse der Bewegungsdaten gezeigt. Und zwar immer dann, als erst das eine und dann das andere Kabel beschädigt wurde. Und zwischen den beiden Vorfällen hat das Schiff seine Standortdaten nicht übertragen.
Also alles sehr verdächtig. Aber es könnte ja auch ein Unfall sein.
Klar.
Ich habe hier eine Einschätzung von Benedikt Strunz von unserer internationalen Recherchekooperation. Mit ihm hat NDR 2 heute dazu gesprochen. Hören wir mal, was er sagt.
Ich bin sehr auf die diplomatischen, politischen Entwicklungen in dem Fall gespannt. Ich glaube, wir alle. Aber man muss erst mal abwarten, was die Ermittlungen bringen. Aber auch in diesem Punkt ist da viel Bewegung derzeit drin. Mein Eindruck ist, dass dieses Thema wirklich in allen europäischen Regierungen, auch in allen europäischen Nachrichtendiensten, mit denen wir gesprochen haben, sehr ernst genommen wird. Auch übrigens in der deutschen Regierung ist das ein großes Thema. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hat sich inzwischen auch ein Schiff der deutschen Bundespolizei auf den Weg gemacht, um die Ermittlungen in diesem Fall zu unterstützen. Übrigens, auch die chinesische Regierung hat sich inzwischen zu diesem Fall geäußert in Peking bei einer Presseerklärung. Da hat man gesagt, man hat davon keine Kenntnis und man würde zivile Schiffe immer dazu anhalten, wirklich ganz vorsichtig zu sein, wenn es um kritische Infrastruktur geht.
Ja, und auch Russland hat sich sofort gegen Vorwürfe gewehrt, mit der Beschädigung der Kabel irgendetwas zu tun zu haben. Es sei absurd, Russland ständig ohne jegliche Grundlage für alles zu beschuldigen, hieß es vom Kreml.
Dann schauen wir jetzt mal in den Nahen Osten. Wir haben ja schon heute früh im Podcast kurz angesprochen, dass die Menschen im Gazastreifen Hunger leiden. Seit 40 Tagen sind in Gaza, der UN zufolge, kaum Lebensmittel oder andere Hilfsgüter angekommen.
Bewohner berichten, dass sie für einen 25-Kilo-Sack Mehl mittlerweile umgerechnet bis zu 190 Euro zahlen müssen. Fleisch kann sich kaum noch jemand leisten. Die Situation ist offenbar wirklich schlimm.
Ja, es gab ja Berichte von Überfällen auf Hilfskonvois und Plünderungen.
Der krasseste Fall war vor 2 Tagen. Fast 100 Lkw, die entführt und geplündert wurden. Mittlerweile soll das auch nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel sein, dass Hilfskonvois überfallen werden, haben die Vereinten Nationen erklärt. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Julio Segador, hat sich in Gaza unter den Betroffenen umgehört.
Anfang der Woche eine Demonstration in Khan Yunis im Gazastreifen. Frauen, Männer und Kinder halten selbstbeschriebene Kartons in die Höhe. Wir leiden, wir haben nichts zum Essen, steht darauf. Ein älterer Mann redet sich in einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters in Rage. Unser Volk braucht Nahrung. Es gibt keine Rechtfertigung für diesen brutalen Einsatz von Kontrollpunkten und Hilfslieferungen durch die Besatzung. Die Besatzung, damit ist das israelische Militär gemeint. meint, das bestimmt, welche Hilfsgüter nach Gaza reinkommen. Doch auch dann ist nicht sichergestellt, dass die Waren, meist Nahrung, Wasser, Hygieneartikel und Kleidung, gerecht verteilt werden. Immer häufiger schlagen in dem Kriegsgebiet organisierte Banden zu, sie überfallen die Konvois. Zuletzt am Samstag in großem Umfang, bestätigt Philipp Lazzarini, der Chef des Palästinenser Hilfswerks der Vereinten Nationen, kurz UNRWA.
More than 100 trucks have been looted.
Mehr als 100 Lastwagen wurden geplündert. Das waren fast 90% des Konvois an diesem Tag. Wir haben schon vor langer Zeit vor dem völligen Zusammenbruch der öffentlichen Ordnung gewarnt. Bis vor 4 oder 5 Monaten hatten wir noch lokale Kräfte, die den Konvoi eskortierten. Diese sind nun völlig verschwunden.
This has completely gone.
Die Anarchie in Gaza wächst und auch die Macht der kriminellen Banden dort. War es anfangs der Zigarettenschmuggel, den die Banden fest im Griff hatten, sind es nun ganze LKW-Ladungen, die geplündert werden. Die Waren selbst werden an die notleidenden Menschen vergleichsweise billig verkauft. Ein einträgliches Geschäftsmodell. Indem die gestohlenen Waren billiger verkauft werden als auf den Märkten, sichern sich die Gangs ihren Gewinn. Diya al-Nasser aus Khan Yunis macht gegenüber Reuters deutlich, dass er aufgrund der katastrophalen Lage keine andere Wahl hat. Wir sind alle gegen Banditen und Plünderer, aber wir sind gezwungen, ihnen die Sachen abzukaufen. Auch wenn es mir widerstrebt, kaufe ich einem Dieb einen Sack Mehl für umgerechnet 50 Euro ab. Das ist weniger als der normale Preis, der ist doppelt so hoch. Lange hatte das israelische Militär behauptet, hinter den Überfällen auf die Hilfskonvois stecke die Hamas. Inzwischen weiß man, dass es kriminelle Banden sind, die von mächtigen Familienclans aus dem Süden Gazas kontrolliert werden. Die Frage ist, was unternimmt das israelische Militär, um die Ausbreitung der Gangs zu verhindern? Die Washington Post zitiert in einem kürzlich erschienenen Artikel ein internes Papier der Vereinten Nationen, in dem es heißt, dass die Banden möglicherweise von einem passiven, wenn nicht sogar aktiven Wohlwollen oder sogar Schutz durch die israelischen Verteidigungskräfte profitierten. Das ARD-Studio Tel Aviv konfrontierte am Wochenende Shimon Friedman, den Sprecher von KOGAT, der Militärbehörde, die für zivile Angelegenheiten der Palästinenser zuständig ist, mit den Plünderungen im Gazastreifen. Er weist eine israelische Verantwortung zurück. Die Verteilung liegt in der Verantwortung der internationalen Organisationen. Das bedeutet aber nicht, dass wir völlig ignorieren, was danach passiert. Plünderungen sind absolut ein Problem. Deshalb versuchen wir, den Hilfsorganisationen zusätzliche Routen zur Verfügung zu stellen. Was auch am vergangenen Samstag geschah. Doch die Banden hatten auch die neue Route ausgekundschaftet. In einer Erklärung des Militärs heißt es nun, die Armee arbeite weiter daran, den Transfer von Hilfsgütern zu erleichtern. Das klingt nicht gerade wie eine Kampfansage an die Banden.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.